Ich lese jetzt den Predigttext, der steht in Römer 8, 14 bis 17. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen.
Ihr Lieben, ich habe heute das Vorrecht, bei euch mal zu predigen. Und das über einen Text, der sogar zu meinen Lieblingskapiteln in der Bibel gehört. Aber auch gleichzeitig was ist, wo ich mich selber immer wieder dran erinnern muss und selber auch auf einem Weg bin. Deswegen war es für mich irgendwie schön, jetzt nochmal so tief in den Text reinzugehen. Genau, kann ein bisschen tiefer, dann seht ihr mich besser. Ich habe bis Anfang April hier in Greifswald gewohnt, bin jetzt seit 5 Monaten nicht mehr hier und jetzt mal wieder zu Besuch. Und ich war in der Zeit auch lange Teil von Greifbar und was mir hier immer Freude gemacht hat, war, wie selbstverständlich die Kinder auch Teil von der Gemeinde sind. Und ja, wie wir uns als Erwachsene da auch immer wieder dran erinnern dürfen, dadurch, was es heißt, Kind zu sein. Und beim Kinderlied machen wir das immer ganz praktisch, machen auch viele mit. Genau, das war für mich immer wieder eine schöne Erinnerung. Und heute in dem Text, den wir eben gehört haben, da geht es auch um das Kindsein. Da geht es jetzt weniger ums Singen und Tanzen im Gottesdienst, sondern eher um unsere Position und um unsere Identität als Kinder Gottes, als Kinder von einem Vater. Und was das heißen kann, das wollen wir heute so ein bisschen entdecken in diesem Text. Aber zuerst möchte ich ein paar Worte zu dem Text sagen, wo der eigentlich steht und was drumherum passiert. Die Verse, die wir gehört haben, die stehen im Kapitel 8 vom Römerbrief, also mitten im Brief, den Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Wir werden jetzt also wirklich so mitten hineingeworfen in diesen Brief, der recht lang ist. Paulus hat sich da nicht unbedingt kurz gefasst in seinem Brief und hat da wirklich ganz ausführlich beschrieben, was im Prinzip die Botschaft von Jesus ist. Und meiner Meinung nach ist das Kapitel 8 so ein bisschen der Höhepunkt von diesem Brief, weil da einfach vieles zusammenläuft, was ja vorher schon passiert ist. Also davor hat Paulus schon viel vom Evangelium erklärt der Gemeinde. Es ging darum, dass die Menschen Gott abgelehnt haben und dass ihr Verhalten diesen Bruch mit Gott widergespiegelt hat. Und dann ging es darum, dass sie es auch nicht aus eigener Kraft schaffen und aus eigener Gerechtigkeit schaffen, vor Gott gerecht zu sein. Aber dann eröffnet Paulus so eine große Alternative, das Angebot von Gott für die Rettung und für die Gerechtigkeit aus Glauben. Dafür ist nur Glauben nötig und keine eigene Leistung. Und dadurch, durch dieses Angebot von Gott, können wir vor Gott bestehen, wenn wir an ihn glauben. Dann werden wir von Gott für gerecht erklärt und freigesprochen. Und daraus ergibt sich dann, dass wir ein neues Leben haben unter Gottes Herrschaft und in Gottes Geist. Und genau da knüpft jetzt dieses Kapitel an, dieses Kapitel 8. Hier geht es also darum, was es heißt, mit Jesus Christus verbunden zu sein und in ihm zu leben. Und es geht darum, dass Gott uns seinen Heiligen Geist gibt, wenn wir an ihn glauben und dass dieser Heilige Geist in uns wirkt. Und es geht auch darum, welche Stellung wir vor Gott haben. Und so kommen wir jetzt zum Anfang von unserem Predigttext, wo es heißt, diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Kinder Gottes, das ist so der Kern der Identität in Gott. Das fasst unsere Stellung vor Gott ganz kurz in 2 Wörtern zusammen. Also so eine kurze Formulierung, aber da steckt richtig viel drin. Als Kinder, da gehören wir zu Gott, wir sind Teil seiner Familie. Also es ist eine ganz nahe Stellung, wir sind Gott nahe und es ist eine enge familiäre Beziehung, die hier benannt wird. Wir sind also keine Untertanen, keine Angestellten, auch keine Nachbarn oder Fremden für Gott, sondern wir sind seine Kinder. Wir haben so eine nahe und vertraute Stellung zu ihm. Und Kinder, die sind ja auch angewiesen auf ihre Eltern. Als Kinder werden wir von Gott geleitet, wir werden geführt und wir werden auch versorgt. Auch das steckt in diesem Kindbegriff mit drin. Im Vers heißt es ja auch, wer von Gottes Geist gelenkt oder geführt wird. Also dieses Führen und dieses Versorgen ist mit da drin. eigentlich führen wir unser Leben ja auch ganz gern alleine. Wir sind gern irgendwie selbstbestimmt und wollen ja Herr über unser Schicksal, über unser Leben sein und irgendwie emanzipiert unsere Geschichte schreiben. Aber wir stoßen auch immer wieder an Punkte, wo wir merken, dass wir es doch gar nicht so sehr in der Hand haben, wie unser Leben verläuft. Und da sehen wir uns dann doch nach Führung und nach Leitung. Und da merken wir dann auch, wenn hier die Rede davon ist, dass wir uns von Gott leiten lassen können, dann ist das nicht einfach nur eine Aufforderung, sondern es ist auch ein Angebot und eine Einladung von Gott. Bei ihm dürfen wir uns wie ein Kind leiten lassen und wir dürfen wissen, dass er mehr sieht als wir, so wie Eltern oft mehr sehen als ihre Kinder. Also allein aus dieser Formulierung Kinder Gottes, da ergibt sich schon echt einiges darüber, wer wir sind und wer Gott für uns ist. Und nach diesem ersten Vers, da folgen dann drei Dinge, die sich aus dieser Position als Kinder ergeben. Zum einen, wir sind keine Sklaven mehr der Furcht oder Knechte, steht auch in manchen Übersetzungen. Und dann, wir können Gott durch den Heiligen Geist unseren Vater nennen. Und als drittes, wir sind als Kinder auch Erben. Und in diese drei Punkte will ich euch jetzt so ein bisschen mit hineinnehmen. Also wie gesagt, als erstes heißt es da, wir sind keine Sklaven oder keine Knechte mehr, je nach Übersetzung, die wieder Furcht oder Angst haben müssen. Ich finde, Versklavung, das passt als Begriff für Angst richtig gut, auch wenn es so ein radikaler Begriff ist. Angst, das ist etwas, das uns lähmt und was uns fesselt, und es bestimmt unsere Gedanken und unsere Handlungen. Wenn wir Angst ausgeliefert sind, dann sind wir wirklich in unseren Entscheidungen oft von Angst geleitet und ihr irgendwie ausgeliefert. Ich denke, wir kennen da alle Situationen oder Zeiten, in denen wir Angst so ausgeliefert waren, dass es uns richtig beherrscht hat und wir gemerkt haben, die Angst hat uns gerade im Griff. Ich musste bei diesem Bild von dieser Versklavung an Angst tatsächlich an Harry Potter denken. Eine Geschichte über so eine Welt von Zauberern oder Magie ist natürlich nur begrenzt eine gute Analogie in der Predigt. Aber es tauchen auch bei Harry Potter immer wieder spannende Motive auf, die wir auch einfach aus unserem eigenen Leben kennen. Und dieser Gedanke, Sklave der Angst zu sein, das hat mich an die Dementoren bei Harry Potter erinnert. Ich will das jetzt gar nicht so sehr ausführen und die beschreiben, es ist auch ein bisschen gruselig. Aber das sind solche Wesen, die einfach kalt und düster sind und ganz still, aber irgendwie trotzdem einnehmend. Und jeder, der in ihrer Nähe ist, der wird jeglicher positiver Gefühle und auch positiver Erinnerungen beraubt. Und da habe ich gedacht, eigentlich ist es mit Angst ja genauso. Angst ist sowas Kaltes, Düsteres, was uns einnimmt und was uns ja förmlich die Luft abschneiden kann. Aber jetzt zurück zur Bibel und nicht zu Harry Potter. Die Bibel sagt, dass wir ohne Gottes Geist dieser Angst wie Sklaven ausgeliefert wären. Aber durch Gott müssen wir uns dieser Angst nicht mehr versklaven lassen. Und wir sind als Kinder Gottes davon befreit. Das ist eine richtig starke Zusage. Dann heißt das doch bestimmt, als Christen haben wir jetzt nie wieder Angst. Wir sind nie wieder herausgefordert von Dingen, die uns begegnen. Wir haben nie wieder das Gefühl, dass unser Leben von etwas anderem als von Gott bestimmt ist, oder? Also wenn du das so erlebst, dann freue ich mich sehr für dich. Ich erlebe das nicht so. Mein Leben sieht dann doch oft ganz anders aus. Und ich kann mir vorstellen, dass es dir auch so geht. Dass wir doch immer wieder Angst in unserem Leben haben und dass wir Dinge haben, wo wir merken, von denen werden wir irgendwie bestimmt. Ja, wir sind Kinder Gottes und damit stehen wir so unter Gottes Herrschaft und nicht unter dieser Knechtschaft von Furcht. Das ist eine Zusage und ja eine geistliche Wirklichkeit, die uns hier zugesprochen wird und an der wir uns festhalten dürfen. Aber auf der anderen Seite steht dann unser tägliches Leben, das doch irgendwie so oft von Angst und von Zweifel oder von Gottesferne und von einem ganz anderen Gefühl von Identität geprägt ist als von dieser Kindschaft. Auch das passt wieder zu diesem Wochenspruch, den wir vorhin gehört haben. Also wir erleben immer wieder diese Spannung zwischen dieser geistlichen Wirklichkeit und dieser erlebten Wirklichkeit in unserem Leben. Wir sind Kinder Gottes und merken doch, dass diese Identität nicht immer unsere erlebte Wirklichkeit ist. Sie ist noch nicht immer vollkommen sichtbar. Aber das Tolle und Tröstende ist, dass die Bibel das auch anerkennt, diese Spannung, und auch davon spricht. Und zwar auch genau in diesem Kapitel in Römer 8, ein bisschen später, ab Vers 23, da heißt es, auch wir selbst, denen Gott doch schon seinen Geist geschenkt hat, als die erste Gabe des neuen Lebens, auch wir seufzen innerlich und warten sehnsüchtig auf die Vollendung der Kindschaft, die Erlösung unseres Körpers. Denn mit dieser Hoffnung sind wir gerettet worden. Aber eine Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, das man schon verwirklicht sieht? Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, warten wir geduldig, bis es sich erfüllt. Also diese geistliche Wirklichkeit, die am Anfang beschrieben wurde, dieses Kind Gottes zu sein, das wird hier in so eine zeitliche Perspektive gesetzt. Ja, wir sind schon Gottes Kinder, aber gleichzeitig ist das auch noch eine Hoffnung für uns, denn wir erleben uns immer noch so als erlösungsbedürftig. Wir erleben nicht immer diese unmittelbare Nähe zu Gott. Wir haben so ein schon jetzt und noch nicht, das ist so eine Formulierung, die wir immer wieder hier in Predigten hören bei Greifbar. Schon jetzt ist Gottes Herrschaft angebrochen, aber noch ist sie nicht so vollkommen aufgerichtet. Und schon jetzt sind wir Gottes Kinder, aber noch ist das nicht immer vollkommen sichtbar. Also wir stehen in dieser Spannung, aber wie können wir damit jetzt umgehen? Ich glaube, in unserer Angst, die uns immer wieder begleitet und die uns vielleicht manchmal sogar überwältigt, da dürfen wir uns an Gott wenden und diese Angst an Gott geben. Kurz vor seiner Kreuzigung, da hat Jesus seinen Jüngern noch einige wichtige Punkte mitgegeben, die ihm wichtig waren, dass die Jünger das behalten, wenn er nicht mehr bei ihnen ist. Und eine zentrale Aussage von ihm war dabei, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wenn ihr mal in der Stadt seid, dann geht mal in die Marienkirche, da steht auch genau dieser Vers an der Wand. Da bin ich jetzt vor ein paar Tagen nochmal gewesen und da ist es mir aufgefallen, dieser Vers, an den ich hier gedacht habe, der steht hier auch an der Wand. Und spannend dabei finde ich, dass Jesus hier ja auch hätte sagen können, ich habe die Angst überwunden. Er sagt aber, ich habe die Welt überwunden. Die Bibel leugnet gar nicht, dass wir hier noch Angst erleben in dieser Welt, aber wir dürfen wissen, dass das, was uns Angst macht, keine Macht über uns hat, weil Jesus nicht nur der Sieger über unsere Gefühle der Angst ist, sondern er ist der Sieger über die Dinge, die uns bedrohen und die uns Angst machen. Und am Ende von dem Kapitel 8 im Römerbrief, da listet Paulus auch einige Dinge auf, die für die Christen damals bedrohlich waren. Sowas wie Hunger, Verfolgung, Kälte, Lebensgefahr. Und er sagt, selbst die lebensbedrohlichen Dinge, die können uns nicht aus Gottes Liebe reißen. Wir heute in Greifswald, wir sind wahrscheinlich nicht so unmittelbar mit dem Leben bedroht und mit diesen existenziellen Dingen bedroht, die da aufgezählt werden. Aber wir leben auch in einer Welt voll von Unsicherheit und von Angst. Und in den letzten Jahren ist uns das, glaube ich, immer wieder noch stärker bewusst geworden, wie unsicher unsere Welt ist. Wir sehen in den Nachrichten immer wieder Kriege, jeden Tag neue Informationen über Kriege. Und auch in Deutschland kommt es ja zu Angriffen, wie jetzt in Solingen und zu Bedrohungen, die uns Angst machen. Und auch die wirtschaftliche Lage von vielen ist in den letzten Jahren unsicherer geworden, was vielen Angst macht. Und jungen Menschen, gerade wie mir, macht die Klimakrise immer wieder Angst, weil wir nicht wissen, wie sieht unser Leben in ein paar Jahrzehnten aus und was wird sich alles verändern. Heute sind auch in zwei Bundesländern Wahlen und auch da merkt man, viele Menschen sind von Ängsten geprägt und auch geleitet in ihren Entscheidungen aus ihrer Angst heraus. Aber auch ganz persönlich, nicht nur in der Welt, kennen wir ja ganz persönliche Ängste vor bestimmten Situationen oder vor bestimmten Menschen, vielleicht sogar vor uns selbst. Und unsere Zuversicht als Kinder Gottes, die besteht nicht darin, dass wir durch Jesus jetzt plötzlich losgelöst von diesen Ängsten und diesen Gefahren oder Bedrängungen sind, sondern dass Jesus bei uns ist und dass er der Sieger darüber ist, und dass wir in ihm eine ewige Sicherheit haben, die über diese Bedrängung hinausgeht. Und eben auch, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt. Diesen Heiligen Geist, den dürfen wir in Anspruch nehmen als Beistand, als Tröster und als Fürbitter. Das sind so Begriffe, die für den Heiligen Geist in der Bibel verwendet werden. Und auch in diesem Kapitel im Römerbrief wird das ausgeführt, dass der Heilige Geist, da wo wir es nicht mehr schaffen zu beten und wirklich Worte zu finden, dass der Heilige Geist da für uns eintritt und sich uns annimmt. Also Gott, der will uns nicht nur irgendwann in der fernen Zukunft Trost schenken, sondern wirklich schon jetzt durch seinen Geist, mitten in unseren Ängsten und mitten in unseren Herausforderungen. Und wenn wir dann weiter im Text lesen, dass wir Gott als unseren Vater anreden dürfen, da wird vielleicht manchen von uns noch eine weitere Angst bewusst, die Angst vor Gott. Wie trittst du vor Gott und wie sprichst du mit Gott? Ist Gott für dich wirklich so ein nah und liebevoller Vater oder bist du vielleicht auch in deinem Gottesbild immer wieder von Angst geprägt? Ich glaube, da, wenn es dir so geht, bist du da nicht allein, sondern es gibt viele, die zu diesem Vaterbild ja nicht so einen persönlichen Zugang haben können oder nicht so einen positiven Zugang. Vielleicht, weil du selbst nicht so ein positives Vaterbild in deinem Leben erlebt hast oder weil Gott für dich irgendwie immer fern oder unberechenbar ist. Oder vielleicht auch, weil du dich vor Gott schuldig fühlst oder nicht würdig fühlst und weil du Angst hast vor Gottes Urteil über dich und deswegen gar nicht erlebst, dass Gott irgendwie ein liebender Vater wäre. Und uns wird hier aber versprochen, dass wir wirklich frei vor Gott als unseren Vater kommen dürfen. Hier ist noch dieses aramäische Wort Abba eingefügt. Das war eine respektvolle, aber auch liebevolle Anrede innerhalb der Familie. Also es zeigt so eine ganz, ganz nahe und persönliche Beziehung. Und ich will dich einladen, dich auf die Reise zu machen, diesen Abba, diesen Vater immer mehr kennenzulernen, als jemanden, vor dem wir keine Angst haben müssen, sondern wo die Beziehung zu ihm ja von Nähe und von Intimität und von seiner Güte geprägt ist. Das ist eine Reise und sowas passiert nicht von jetzt auf gleich. Ich glaube, da können wir immer mehr drin entdecken und ich bin da selber auch auf dem Weg, Gott immer mehr so als den Vater zu entdecken und kennenzulernen. Vielleicht schenkt Gott dir auch mal Erlebnisse, wo du das ganz konkret erlebst und seine Liebe plötzlich voll spürst. Solche Momente sind richtig wunderbar und das wünsche ich jedem von uns. Gleichzeitig ist es auch oft die Ausnahme, dass wir das wirklich so stark spüren. Das ist nicht immer unser Alltag und das ist was, wo wir uns dann vielleicht auch immer wieder dran erinnern müssen und es uns neu bewusst machen müssen, wer wir vor Gott sind und wer Gott für uns ist. Ich hatte so einen Moment letztes Jahr auf der Gemeindefreizeit im Sommer, da hatten wir einen Lobpreisabend und da hatte ich einen Moment, wo ich plötzlich voll überwältigt war von Gottes Liebe für mich und ihn so als den Vater erlebt habe und es hat mich richtig überwältigt in dem Moment und war sehr emotional für mich und gleichzeitig war das auch eine Ausnahme, das erlebe ich nicht jeden Tag, das ist was, wo ich mich dran erinnern kann und wo ich weiß, das gilt immer, das gilt nicht nur in diesem Moment, wo ich es gespürt habe, auch wenn ich es nicht immer erlebe. Und ich glaube, dass wir diese Vaterliebe von Gott ja gar nicht so ganz ergreifen können. Ich glaube, wir können nie genug überzeugt von Gottes Liebe für uns sein und von unserer Position als Kind vor ihm. Also wenn du irgendwann mal am Ende vor Gott stehst, ich glaube nicht, dass er dann sagen wird, ja toll, dass du so stark von meiner Liebe für dich überzeugt warst, aber das war dann doch ein bisschen übertrieben. Sondern ich glaube eher, dass er sagen wird, ich freue mich, dass du Stück für Stück mehr von meiner Liebe erkannt hast, aber das war auch erst ein Bruchteil von der Liebe, die ich wirklich für dich habe. Und so kommen wir dann zum letzten Vers in diesem Text, wo es dann noch heißt, dass wir nicht nur Kinder sind, sondern als Kinder eben auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Das ist für mich in dem Text erstmal so ein etwas abstrakter Teil gewesen. Ich habe auch noch nicht so groß geerbt. Was soll uns das jetzt sagen, dieses Erben zu sein? Miterben mit Christus steht da. Christus, der ist ja der eingeborene Sohn Gottes und er ist uns quasi vorausgegangen, wie so ein großer Bruder oder wie der Erste in einer Familie. Und wenn wir Jesus nachfolgen und ihm hinterhergehen, dann wird uns versprochen, dass wir auch einen Anteil haben an dem, was er hat, an seiner Herrlichkeit steht dort. Und in den Versen im späteren Teil des Kapitels, die ich vorhin noch vorgelesen habe, da wird beschrieben, dass wir jetzt schon den Heiligen Geist haben als Vorschuss oder als quasi ersten Teil dieses Erbes. Und am Ende steht dann eben die Teilhabe an seiner Herrlichkeit. Also was für eine große Aussicht, die wir da haben. Machst du dir bewusst, dass du so ein Erbe bist und dass du jetzt schon mit dem Heiligen Geist einen Teil von diesem Erbe hast? Ich glaube, da, wo wir in unserem Leben immer wieder ja von unserem Leben eingenommen sind und von dem, was wir erleben, eingenommen sind, da können wir uns von dieser Perspektive wieder neu ausrichten lassen. Wenn wir auf das schauen, was Gott uns jetzt schon gibt mit seinem Geist und wenn wir auch auf das schauen, was noch kommen wird, was er uns noch geben wird. Also diese drei Dinge, die sind mir wichtig, dass wir die immer mehr entdecken, dass wir Kinder sind von einem liebevollen Vater, dass wir keine Sklaven mehr der Furcht sind, selbst wenn wir noch Furcht erleben. Und dass wir Erben sind von so einer großartigen Herrlichkeit, die uns erwartet. Wir leben in einer Welt, die voll ist von negativen Zukunftsprognosen. Und aus einer weltlichen Perspektive finde ich viele davon auch sehr nachvollziehbar. Und auch unser eigenes Leben ist oft von solchen negativen Zukunftsaussichten geprägt. Aber als Kinder Gottes haben wir so eine richtig positive Zukunftsprognose, an der wir uns festhalten dürfen und die wir auch verkünden dürfen, die quasi das genaue Gegenteil ist von dem, was wir sonst oft in den Nachrichten hören. Das ist eine Aussicht auf Frieden, auf tiefe Intimität mit Gott und auf Freude, auf Gerechtigkeit und auf Ruhe. All das, was, wonach wir uns wahrscheinlich hier noch sehnen. Und das bedeutet es dann auch in diesen letzten Versen 24 und 25, wo es heißt: Denn mit dieser Hoffnung sind wir gerettet worden. Aber eine Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, das man schon verwirklicht sieht? Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, warten wir geduldig, bis es sich erfüllt. Ich bete noch mit uns. Vater, ich danke dir für deine große Liebe für uns. Ich danke dir, dass wir deine Kinder sind und dass du uns dadurch so eine starke und feste Identität zusprichst, an der nichts rütteln kann. Ich danke dir, dass du uns deinen Geist gibst, der uns da immer wieder dran erinnert, der uns auf dich ausrichtet und der uns tröstet und beisteht, da wo wir das nicht erleben. Ich danke dir, dass du siehst, wo wir in dieser Spannung stehen in unserem ganz persönlichen Leben, wo wir das noch nicht erleben, dass wir deine Kinder sind und dass wir freigesprochen sind von den Ängsten, die uns begleiten, sondern wo wir das Gefühl haben, ihnen ganz ausgeliefert zu sein. Und ich bitte dich, dass du uns darin begegnest, dass du uns durch deinen Geist tröstest und stärkst und wir wirklich gewiss sein können und sicher sein können, dass wir deine Kinder sind und dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann. Ich bitte dich, dass du das in unserem Leben, in den Situationen, die uns herausfordern, immer sichtbarer machst. Und ich danke dir, dass du uns so ein großes Erbe zusprichst und so eine starke Identität zusprichst. Amen.